Klappstuhlgespräche über Gott, Glauben und das Leben. Der Freiraum-Podcast.
Herzlich willkommen zu Episode 4 der Klappstuhlgespräche über Gott, Glauben und das Leben beim Freiraum-Podcast. Heute stehen die Klappstühle in Coesfeld-Lette auf dem Bahnsteig quasi. Corona-konform, und ihr habt gerade schon gehört, ich bin nicht alleine da, sondern mir gegenüber sitzt Judith. Judith hat Podcast-Erfahrung, das hört man sofort. Sie hat keine Angst vor dem Mikro, sie spricht da einfach rein. Schön, Judith, dass du hier bist im Freiraum-Podcast. Mein Name ist Daniel, ich bin Pastoralreferent hier in Coesfeld, verantwortlich für das Projekt Freiraum Coesfeld und immer wieder Gastgeber in diesem Podcast, wo sich die Gäste aussuchen, wo wir uns treffen. Und jetzt sitzen wir quasi auf diesem Bahnsteig in Coesfeld-Lette. Genau, mit Judith, die, und das merkt man gar nicht, eigentlich Westfälin ist. Also ich als Rheinländer habe ja so ein paar Vorurteile, dass die mal so schüchtern und zurückhaltend sind und so. Aber das ist wahrscheinlich alles Quatsch und du hast mich vom Gegenteil gerade schon überzeugt. Du bist geboren in Enningerloh. Du ziehst bald nach Oelde. Judith ist angehende Referendarin für die Primarstufe, hat unter anderem katholische Theologie studiert in Münster. Sie ist, wie ich gerade schon gesagt habe, Podcasterin und Aktivistin bei Maria 2.0. Genau. Und wahrscheinlich noch viel, viel mehr.
Feministin, Christin, wir können die Liste fortsetzen, aber ja.
Cool. Genau, und was du nicht ganz bist, Coesfelderin. Normalerweise sitzen auf den Klappstühlen beim Freiraum-Podcast Coesfelder und Coesfelderinnen. Heute mussten wir es so ein bisschen faken, aber wir haben eine Verbindung von dir mit Coesfeld gefunden. Das war gar nicht so schwer, nämlich du hast dein Praxissemester in Coesfeld-Lette gemacht. Wie ist deine Verbindung zu Coesfeld?
Ja, eigentlich passt das ganz gut, der Bahnhof dafür, so dieses Kommen und Gehen. Dadurch, dass ich ja da mein Praxissemester gemacht habe und dieser Bahnsteig auch so der erste Eindruck war, den ich von Coesfeld-Lette hatte, vom Bahnsteig aus kann man die Schule schon sehen, die ist nicht weit weg. Und damit also den Ort, den ich im Coesfeld-Lette so am meisten verbinde. Aber es gibt auch dieses kleine Eisenbahnmuseum mit den verschiedenen Signalen und Lampen. Und das war also eine der ersten Sachen, die ich irgendwie gesehen habe und cool fand, als ich nach Coesfeld-Lette gekommen bin.
Cool, das heißt, wir könnten jetzt auch in dieses Eisenbahnmuseum reingehen und du könntest alles erklären. Und
das nicht, aber mein Mann wahrscheinlich schon.
Okay. Genau. Der kennt sich mehr damit aus.
Ich bin Eisenbahnfan, deswegen habe ich gleich Fotos gemacht und ihm geschickt, als ich hier das erste Mal angekommen bin.
Okay, vielleicht gehen wir ja irgendwann auch nochmal in dieses Eisenbahnmuseum rein und sprechen darüber. Da gibt es, glaube ich, auch Pater Daniel in Gerlewe, der uns da viel darüber erzählen könnte. Genau, aber deswegen sitzen wir sozusagen nicht hier wegen Eisenbahn, sondern eher wegen der Schule sozusagen und weil das deine Verbindung zu Coesfeld ist. Und ja, vor allen Dingen haben wir uns zum Gespräch verabredet, weil ich es interessant finde, dass du Aktivistin bei Maria 2.0 bist. Jetzt muss man dazu sagen, Maria 2.0, wenn ich mir so Bilder angucke von Berichten oder auch die bekannten Köpfe der Bewegung, das sind ja jetzt nicht gerade junge, erwachsene Frauen, die sich dort engagieren. In Coesfeld selber gibt es auch einige aktive Frauen und auch Männer. Das sind eher Menschen, 50, 60 plus. Wie bist du zu Maria 2.0 gekommen?
Mitbekommen habe und wo ich dann hier, weil die Bewegung ja auch aus Münster kommt, hier vom Domplatz oder auf dem Domplatz vor dem Dom ein paar Mal dabei gewesen bin. Und was mich eben sehr angesprochen hat, diese Form, diese andere neue Form des Protestes quasi, des Draußenseins und Draußenbleibens. Und eben auch, was die Bewegung ausgelöst hat, medial und an Aufmerksamkeit, die nochmal gekommen ist auf das Thema Kirche und Missstände in der Kirche und Reform, das mir sehr viel Mut gemacht hat, aber in die Gruppe gekommen, hier in Münster, dann in der KSHG, wir sind ja eher eine junge Maria 2.0-Gruppe, bin ich tatsächlich dann, weil ich ein paar Leute kannte, die in der Gruppe waren und wie das dann so ist, dann kommt man mal mit, wenn man das Thema gut findet und bleibt dann auch da.
Okay, du hast Theologie studiert. Du möchtest auch das Fach katholische Religion unterrichten an der Grundschule. Das heißt, du bist schon auch kirchenverbunden, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht als viertes Fach zusätzlich studiert zu deinen drei anderen Fächern. Und dann diese Reformbewegung. Wir haben im letzten Podcast in der Episode 3 mit Philipp gesprochen, der gerade überlegt, aus der Kirche auszutreten. Wenn du bei mir Maria 2.0 mitmachst, glaube ich, du bist irgendwie auch nicht ganz zufrieden, wie Kirche gerade so ist.
Das stimmt. Also ich bin lange schon unzufrieden, könnte ich sagen, schon als Jugendliche. Ich habe auch so eine klassische katholische Sozialisation mitgemacht, Messdienerarbeit und so weiter. Und es gab immer Dinge, die mich gestört haben. Und dann durch das Studium habe ich mich nochmal anders auch fachlich damit auseinandergesetzt und nochmal mehr verstanden, wie Zusammenhänge sind und auch nochmal mehr Dinge hinterfragt. Und jetzt ist es so, dieser Schritt dann zu Maria 2.0 zu kommen, war für mich dann eigentlich der Versuch zu sagen, ich muss dastehen, wo die Lösung ist und nicht da, wo das Problem ist. Also irgendwie aktiv werden, Teil der Lösung werden und nicht mehr passiv bleiben. Das war so ein ganz wichtiger Ansporn für mich, mich da zu engagieren, weil ich so für mich gedacht habe, wenn ich in dieser Institution Mitglied bleibe, dann als aktive Kritikerin und nicht als Person, die still vielleicht mal unzufrieden ist, aber ansonsten einfach so mitmacht.
Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob alle, die zuhören, so genau wissen, was Maria 2.0 kritisiert oder wofür Maria 2.0 die Lösung ist. Kannst du das? Es gibt ja so viele Thesen und so, diejenigen, die sich damit schon mehr beschäftigt haben, wissen, es gab jetzt auch so einen Thesenanschlag, so eine Art, genau, du brauchst die jetzt nicht alle zu referieren, aber was sind so die Kernpunkte, warum du auch sagst, deswegen ist Maria 2.0 für mich eine Lösung bei dem Thema Kirchenreform oder dafür steht Maria 2.0 für mich? Ohne Vollständigkeit jetzt halt.
Ja, also Maria 2.0 ist für mich auch, würde ich sagen, eine feministische Bewegung, weil es eine Bewegung ist, die von Frauen gegründet und auch von Frauen in der Kirche viel getragen wird. Und das heißt, das Thema, was mir so erstmal persönlich am nächsten war, war das Weihethema, wo sich Maria 2.0 ja eben unter anderem dafür stark macht, dass nicht mehr nur Männer in der katholischen Kirche zu Priestern geweiht werden können.
Mhm.
In Verbindung damit habe ich mich dann auch mit den anderen Themen auseinandergesetzt, also das Thema sexualisierte Gewalt, was ein Riesenthema ist, wo ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich lange auch mich nicht so intensiv damit beschäftigt habe und jetzt eben dadurch nochmal mehr eingestiegen bin und aktuell, was ja auch ein großes Thema ist und wo wir hoffen, in unserem Podcast auch bald nochmal mehr inhaltlich einzusteigen, ist das Thema ja, Homosexualität oder Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen, verschiedenen sexuellen Identitäten, die Gender-Frage auch und was für massive Diskriminierung eigentlich da in der Kirche aktuell vorliegen.
Das waren jetzt wirklich nur drei Themen. So, es gibt natürlich viel mehr und Maria 2.0 kann man googeln und findet man ganz viel und kann man sich sehr gut auch einlesen oder auch einhören bei eurem Podcast Gender Pray Gap. Über die KSAG-Seite auf jeden Fall zu finden oder über die meisten Orte, wo man Podcasts hören kann, wo man diesen hier auch hören kann. Jetzt hast du gesagt, du bist bei Maria 2.0, weil du Teil der Lösung sein möchtest. Jetzt sind die beiden Gründerinnen von Maria 2.0 vor kurzem auch öffentlich wirksam sozusagen aus der Kirche ausgetreten. Wie ist das bei dir? Philipp hat gesagt, das Fass ist übergelaufen, deswegen überlegt er, aus der Kirche auszutreten. Wie viel Platz ist bei dir im Fass noch? Und was muss passieren, dass du bleibst oder dass du sagst, ja, Maria 2.0 hat die Lösung auch in der Kirche so für mich herbeigeführt, dass ich auch sage, ich bin jetzt auch gerne weiterhin dabei?
Also ich würde schon sagen, dass in der Kirche gerade viel passiert und dass sich gerade viel bewegt. Also zum Beispiel, dass wir in den letzten Wochen die vielen Regenbogenflaggen an Kirchen und Pfarrzentren gesehen haben. Ich glaube, das wäre vor 10 Jahren so nicht passiert, vielleicht auch vor 5 Jahren so nicht passiert. Mhm. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir in einer relativ schnellen Entwicklung gerade noch drin sind, was mir Mut macht. Außerdem sehe ich es auch von einem ja, so zeitlich größeren Rahmen, dass sich die Kirche hat über 2000 Jahre Geschichte und in dieser Geschichte hat sich Kirche ständig verändert, hat sich massiv verändert. Deswegen ist die Kirchengeschichte eigentlich was, was mir auch Mut macht, dass Veränderung auch möglich ist auf lange Sicht. Ich sehe mich auch in so einer Reihe von, also ich als Frau genieße bestimmte Rechte heute oder kann so leben, wie ich heute lebe, weil es vor 100 Jahren und vor 150 Jahren Frauen gegeben hat, die dafür gekämpft haben.
Mhm.
Und vielleicht werde ich nicht mehr, ich vermute sogar, dass ich nicht mehr erleben werde, dass nicht mehr nur Männer geweiht werden, aber vielleicht meine Kinder, vielleicht meine Enkelkinder. Also ich versuche so ein bisschen die andere zeitliche Dimension mehr zu sehen. Ja, aber es stimmt, dass auch an manchen Tagen bei mir das Fass voll ist. Und was mir dann immer Mut und Hoffnung gibt, sind eben andere Menschen, die sich engagieren und andere Menschen, die öffentlich sprechen und die Positionen beziehen. Und deswegen, genau, hat es mich auch betroffen gemacht, dass die Gründerinnen von Maria 2.0 ja, jetzt eben diesen Schritt gehen. Aber ich muss auch sagen, ich kann auch jeden Menschen verstehen, der oder die diesen Schritt geht, weil ich auch niemandem sagen kann, bleib in dieser Kirche und setz dich dem aus, wenn es dich unglücklich macht, wenn du hier diskriminiert wirst, wenn du hier keinen Platz hast. Also das will ich auch, da verstehe ich auch jeden. So, beide Seiten.
Ja, trotzdem bist du in Kirche und wenn ich dir gerade richtig zugehört habe, heißt das, dich macht's glücklich, in Kirche zu sein.
An manchen Tagen, ja. An manchen Tagen nicht. Also das ist, aber es stimmt, dass ich hier ein Glück gefunden habe. Und an diesem Glück in Kirche möchte ich festhalten. Ja. Das ist der Grund, warum ich noch da bin.
Ich habe ja immer, oder ich sage immer, wenn mir diese Frage gestellt wird oder wenn ich über dieses Thema sprechen muss, dass ich Kirche für mich immer als Freiraum erlebt habe. Vielleicht heißt deswegen das Projekt, was ich verantworten darf, auch so. Und dass ich diesen Freiraum immer sehr genossen habe und dass ich mit dafür sorgen möchte, dass Kirche so ein Freiraum bleibt, so ein erfahrbarer Freiraum. Du hast anscheinend für dich gerade einen Ort gefunden, der dich glücklich macht, der dir Glück bringt in deinem Leben und deswegen engagierst du dich.
Ich weiß halt auch, das ist die andere Seite davon. Ich weiß, dass dieser Ort, der für mich Glück bedeutet, für viele Menschen viel Unglück und Leid bedeutet und bedeutet hat. Und das ist mit meiner Verantwortung, dass das sich nicht fortsetzt.
Was würdest du vermissen, wenn du nicht mehr in Kirche wärst? Also wenn du irgendwann den Schritt gehen müsstest, sagen, nee, es geht nicht mehr. Also so wie Lisa Kötter, die jetzt gegangen ist, die Gründerin von Maria 2.0 oder eine der Frauen, die ja für sich gesagt haben, es geht nicht mehr. Würdest du da was würdest du am meisten vermissen?
Ich weiß nicht, ob ich eine Sache sagen kann. Kirche ist ja mein Zuhause und ist für mich egal wo ich bin auf der Welt, quasi verbindet mich Kirche mit ganz vielen Menschen in allen Ländern der Welt, verbindet mich mit Generationen vor mir seit so vielen Jahrhunderten und ist für mich etwas, was mein Leben so mitprägt. Also ich glaube, ich merke immer wieder, wie zutiefst ich eigentlich Christin bin in meinem Leben und wie sehr das auch so zu meinem Alltag gehört, wie das mein Jahr strukturiert, mein Leben und dass ich zutiefst daraus heraus lebe und das, ich glaube nicht, dass das was ist, was ich einfach so ablegen könnte. Ja, also es ist die Gemeinschaft, es sind natürlich auch die Rituale, die dazugehören.
Inwiefern trägt dich der Glauben bei diesen, ich sage es mal, Reformbewegungen? Also inwiefern gibt's eine Verbindung mit Jesus jetzt, der ja auch einiges kritisiert und hat und Veränderungen auch gerade im religiösen Tun angesprochen hat? Inwiefern gibt's da eine Verbindung von dir mit diesem Jesus? Und inwiefern ist der Glaube da auch für dich ein Anker zu sagen, mein Glaube ist nicht nur ein Glaube an ein Jenseits, an ein Leben nach dem Tod, sondern hat auch was mit dieser Welt hier zu tun.
diese Dimension, so diese persönliche Glaubensdimension hat eher was ist, was ich in dem Podcast zum Beispiel auch mehr ausklammere, den ich mache. Also da, das ist schon eher ein sehr politischer Podcast, würde ich denken. Da geht es auch viel um diesen kognitiven Zugang und Dinge auseinander zu klamüsern und zu argumentieren. Und das ist auch was, was mir so, ja, so nahe liegt. Aber es ist natürlich auch, es vermischt sich ja auch diese, ja, ich nenne das jetzt einfach politische oder Machtdimension mit dem persönlichen Glauben. Und insofern ist es auch was, was ich ja manchmal auch versuche, aktiv zu dekonstruieren. Also warum spreche ich von Gott als Vater und als Herr und als Mann? Und Jesus war auch ein Mann. Was bedeutet das eigentlich für mich? Und das sind so ja, Stellen, wo ich auch merke, wie diese Machtstrukturen oder patriarchalen Strukturen in mein persönliches Gottesbild reinspielen, wo ich im Moment so dabei bin, versuche das auch aktiv zu dekonstruieren. Aber es trägt mich natürlich zutiefst, ja, diese Erfahrung, also einfach diese Grundüberzeugung davon, wer ich bin als Mensch und wie mein Verhältnis zur Welt ist, ist natürlich ein zutiefst, ja, christliches, so, dass jeder Mensch so angenommen ist, wie er oder sie ist, und gerade aus diesem Hintergrund die Diskriminierung natürlich umso unverständlicher wird für mich.
Jetzt sind wir ja hier beim Freiraum-Podcast und nicht beim Gender Pray Gap, deswegen dürfen wir über Glauben sprechen. Und das heißt, wenn du, Judith, betest, dann ist das auch schon mal nicht lieber Gott mein Herr, sondern lieber Gott, ja, meine Frau ist wahrscheinlich jetzt sprachlich auch ganz schräg, aber lieber Gott, liebe Mutter, so sie.
Ja, zumindest versuche ich das.
Es muss
auch was, was mir zum Beispiel im Gottesdienst dann auffällt. Also ich war in der Vespa letztens, ich bin durch Corona natürlich lange auch nicht im Gottesdienst und dann mal wieder in der Vespa, und ich habe einfach versucht, bei den Psalmen manche Worte zu ersetzen.
Für dich.
Ich habe nicht so laut ausgeschrien, aber so für mich, weil ich versucht habe, was macht das, wenn ich die Worte verändere.
Also es fällt zumindest, glaube ich, auf. Ne? Also ich habe letztens in einem Gebet beim Abschlusssegen segne Gott, Vater und Mutter. Segne dich, Gott, Vater und Mutter. Und es ist sofort Leuten aufgefallen. Sowohl negativ als auch positiv. Und wenn man das dann mit dem Sohn und der Tochter macht, dann fällt es natürlich noch mehr auf. So, glaube ich, weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch ist, aber und den Geist dann auch nochmal, ich glaube, den kann man wieder doch besser auch in beiden Geschlechtern irgendwie denken, so.
Oder ohne Geschlecht,
genau. Aber ich habe gemerkt, dass als ich es mal versucht habe, ist es sofort Menschen aufgefallen. Und genau, und ich glaube, es beruhigt mich jetzt so ein bisschen, wenn ich dir zuhöre, dass du dich auch dran gewöhnen musst, so unsere klassischen Bilder, die ja doch männlich geprägt sind, beim Gottesbild aufzubrechen. Aber ja, dass man es mal ausprobieren kann und gucken kann, wie ist es für dich vielleicht auch gut oder für mich, so, ne? Beides zu denken. Und ich finde es total beruhigend, Gott als Vater und Mutter zu denken, weil mein Papa hat Dinge, die mein Papa halt hat, und meine Mama halt Dinge, die meine Mama hat. Und wenn Gott beides hat, so, das ist doch super, oder?
Ja.
Also jetzt mal so als eine Gedanke nur so. Also.
Genau, also oder überhaupt sich, also der nächste Schritt vielleicht sogar noch jenseits dann binärer Geschlechtszuschreibung, sich noch mehr frei zu machen von Geschlechtszuschreibung und nur in Eigenschaft zu denken, das ist dann was, wo ich auch noch nicht selbst bin. Aber es stimmt, dass, ja, dass Gott viele Eigenschaften haben kann oder dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben können und sollen. Und das ist ja eigentlich auch was, was die Kirche ja auch eigentlich kommuniziert. Warum fühlt es sich dann trotzdem so komisch an, zu versuchen, das dann einfach auch mal aktiv umzusetzen in seinem eigenen Gebet? Das zeigt mir einfach nochmal, wie tief diese Männlichkeitsbilder dann doch verankert sind.
Ja, und du hast gerade schon von der 2000-jährigen Geschichte gesprochen. Da brauchen Veränderungen Zeit. Das hat ja auch nicht nur was mit Kirche zu tun, sondern auch mit dem Menschen und mit unserer Gesellschaft, dass Veränderungen immer so ein bisschen Zeit brauchen. Und dass vielleicht es jetzt auch dran ist, das einfach mal auszuprobieren. Und für wen das gut ist, auch gerade im persönlichen Gebet da was zu ändern oder in eigenen Gottes Bildern, so, wie ist eigentlich Gott für mich, warum denke ich den vielleicht auch immer nur männlich, so, da was auszuprobieren. Das ist vielleicht eine kleine Motivation, die ich jetzt auch nochmal aus unserem Gespräch mitnehme. Wer da mehr zu wissen möchte und du hast gerade schon gesagt, eher auch vielleicht in die politische Richtung, in die theologische Richtung, der kann mit Sicherheit bei eurem Podcast so mithören. Du hast gerade schon gesagt, was der Podcast nicht ist oder für wen er eventuell auch nicht ist. Für wen ist der Podcast was?
Also erstmal natürlich würde ich schon, also eigentlich sage ich für jeden, ist der Podcast was. Jeder kann bei uns zuhören. Die Motivation, den Podcast zu machen, war eigentlich so für Menschen, die in Kirche sind und in Kirche vielleicht unzufrieden sind, aber sagen, mir fehlen die Argumente, ich weiß manchmal nicht, wie ich reagieren soll, in Diskussionen, vielleicht, das kommt mir alles so theologisch vor und das ist dann so abgehoben und ich habe keine Antwort darauf, wenn mir jetzt jemand sagt, irgendwie, der Priester handelt in persona Christi oder so und ich weiß dann nicht, oder Ordinatio sacerdotalis und solche Sachen rausgehauen werden, was kann ich denn dann, was ist das überhaupt und wie kann ich darauf reagieren? Das war so die Motivation, den Podcast einfach Wissen bereitzustellen, wie so ein Argumentationskit. Deswegen hoffen wir immer sehr, dass man auch ohne theologisches Vorwissen im Podcast hören kann. Es kann sein, dass wir manchmal auch über das Ziel hinausschießen. Da kann man sich bei uns gerne zurückmelden. Aber wir versuchen das immer so, ja, niedrigschwellig, aber trotzdem eben Wissen zu vermitteln, Argumente zu vermitteln und aber auch ein Bewusstsein zu schaffen für Probleme, die es in Kirche gibt.
Man sollte keine Angst vor lateinischen Fachbegriffen haben, vielleicht ein bisschen theologisch interessiert sein, würde ich sagen. Und man kann 12 Folgen, glaube ich, hören. Kann
das?
Ja, genau, irgendwie so habe ich es auch im Kopf. Sehr gut. Also man kann auch schon viel nachhören, sozusagen, wenn man jetzt erst einsteigt. Genau, der Gender Pray Gap von Studierenden rund um die KSHG in Münster gemacht, der Podcast zum Thema.
Ursprünglich zum Thema Weihe und dann mit nach und nach zu unterschiedlichen Themen.
Genau. Vielleicht abschließend für dich die Frage, die ich sonst immer hier im Podcast am Anfang stelle. Wir sitzen ja hier auf Klappstühlen am Bahnhof in Lette. Und was verbindest du eigentlich mit Klappstühlen irgendwie? Und wann hast du das letzte Mal auf dem Klappstuhl gesessen?
Wann ich das letzte Mal auf dem Klappstuhl gesessen habe, kann ich gerade nicht sagen. Aber ich verbinde damit ja einmal so dieses Spontane.
Mhm.
Also Klappstühle hat man im Keller, falls mal mehr Leute da sind, als man vielleicht erwartet hat oder als man Stühle in seiner Wohnung hat.
Kommt gerade im Moment selten vor, ne?
Ist gerade nicht so oft der Fall.
Ja. Auch ein schönes Bild für Kirche, finde ich. So, komm dazu, setz dich mit dazu, nimm Platz, wenn du gerade Zeit hast und hoffentlich bald auch wieder in unserem Leben, dass wir unsere Klappstühle aus dem Keller holen können. Du aus deinem, ich aus meinem oder Philipp aus seinem Schuppen. Genau, das war nochmal der kleine Link zum letzten Gespräch. Für mich sind diese beiden Gespräche so ein bisschen in Kombination auch zu sehen. Philipp und du, ihr seid beide nicht ganz zufrieden, wie es in Kirche läuft und beide versucht ihr gerade euren Weg, eure Lösung mit dieser Kirche zu finden. Philipp, der Gespräche führt und überlegt, auszutreten. Du, die auch schon mal über Austritt nachgedacht hat, sich jetzt aber gerade eher bei Maria 2.0 engagiert und hofft, da Veränderungen und Lösungen der Kirche anzubieten und auch Teil dieser Lösung zu sein. Danke dir fürs Gespräch, Judith. Danke, dass du mich hier nach Lette geführt hast auf diesem Bahnsteig. Danke für die Infos und mal gucken, wann wir uns wieder hören, wieder sehen. Bleibt behütet. Und allen anderen, bis zum nächsten Mal. Die Folge 5 wartet bestimmt schon. Ich bin selber gespannt, wer da zu Gast ist, wo wir uns treffen werden, wo die Klappstühle aufgemacht werden. Wenn ihr Ideen habt, schreibt gerne, meldet euch gerne und über Feedback freue ich mich natürlich. Freuen wir uns auf jeden Fall auch. Tschüss!
Klappstuhlgespräche über Gott, Glauben und das Leben. Der Freiraum-Podcast.